Lehre zu
dem Ende des Kirchenjahres. Im bürgerlichen Leben spielt das kaum eine Rolle, aber in unserem Glaubensleben ist es gut, wenn man auf diese jahrhundertealten Erfahrungen achtet. Mit dem Ende des Kirchenjahres wird nämlich etwas oder an etwas erinnert, was in unserer Zeit vollkommen außer Beachtung geraten ist. Aber worauf wir in unserer Umgebung und auch in der Natur Jahr für Jahr hingewiesen werden. Dass nämlich alle Lebensprozesse der Endlichkeit unterworfen sind. Dass das Leben in jeder Form begrenzt ist. Wer ein Stück Garten hat und der sieht das am stärksten, die Bäume werfen ihr Laub ab, viele Pflanzen sterben ab. Insekten, die uns den ganzen Sommer und Spätherbst über erfreut haben, ziehen sich immer mehr zurück. Wer einen Dachboden hat mit einem Fenster, der weiß, was es bedeutet, wenn man sagt, die sterben wie die Fliegen, weil das ganze Fensterbrett voll liegt. Und es sind nicht nur die Fliegen, sondern auch unser Leben ist begrenzt. Naja, auch wenn man schon viele weiße Haare hat, denkt man, das ist noch lange hin. Es gibt noch Leute, die sind viel älter. Dann jammert man und sagt, ja, mein Vater ist mit 89 Jahren ganz überraschend gestorben. Leben ist endlich. Nicht natürlicherweise. Jesus Christus ist das Leben. Und wir sehen, dass in ihm die Kraft ist, auch den Tod zu überwinden. Und Gott hatte den Menschen nicht geschaffen, damit er stirbt, sondern dass er mit ihm lebt in ewig. Gott sei Dank, über den Umweg der Sünde und der Rettung von der Sünde ist auch uns heute dieser Weg des ewigen Lebens geöffnet, durch unser Vertrauen auf den, der dem Tod die Macht genommen hat. Aber bis dahin, bis sich das endgültig zeigt, sind alle diese Vergänglichkeit unterworfen. Also bis dahin, bis Jesus Christus für alle sichtbar wiederkommt, ist alles Leben der Vergänglichkeit unterworfen. Und zwar nicht nur das individuelle Leben, sondern auch, so wie Jahreszeiten, gibt es Weltzeiten. Zeiten, denen die ganze Welt unterworfen ist. Ja, kann der eine oder andere sagen, das kenne ich, in Berlin gibt es sogar eine Weltzeituhr. Aber diese Weltzeit dort hat eine andere Bedeutung. Man kann auf dieser großen Uhr ablesen, wie spät es überall auf der Welt ist. Zählt also dort die Zeit eines einzelnen Tages. Aber woran wir erinnert werden, auch mit dem Lauf des Kirchenjahres, ist, dass die Zeit dieser Welt einem Ende unterworfen ist. Und wir nähern uns dem jetzt. Und Jesus Christus ist näher, als wir uns vorstellen können. Und diese Sache hat Auswirkungen auf alle. Viele Jahrhunderte konnte man sich damit rausreden und sagen, naja, die das glauben, die sollen sich daran halten, aber das hat ja für mich keine Bedeutung. Mit den Veränderungen, die wir weltweit in den letzten 2 Jahren leiden mussten, wächst bei vielen Menschen das Gespür dafür. Es geht nicht immer so weiter. Und unser heutiger Predigtext weist auf diese Tatsache, auf beides. Auf unsere Endlichkeit und auf den, der diese Endlichkeit überwindet. Wir lesen zusammen aus dem 2. Korintherbrief, dem 1. Teil von Kapitel 5. Der 2. Brief an die Korinther im Neuen Testament, zum Quartenten. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte oder das Zelthaus zerstört ist, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Denn in dem jetzigen seufzen wir, uns sehnend mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So wie anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, freilich, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet sein möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Wunderpfand des Geistes gegeben hat. Vers 5. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Wunderpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leibe wir von dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch aus dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Deshalb beeifern wir uns auch, einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das Bild, was der Apostel Paulus hier gebraucht, ist normalerweise nicht unser tägliches Empfinden. Ein gesunder Mensch hat normalerweise eher das Empfinden, in einer Festung zu leben, statt in einem Zelt. So verrückt und sinnlos die jetzigen Hygienebestimmungen sind, gehen sie interessanterweise von genau dieser Tatsache aus, dass unser Körper nämlich so empfindlich ist, dass er durch einen einfachen Hauch zerstört werden kann. Wie verletzlich wir in Wirklichkeit sind, das merken wir am leichtesten dann, wenn wir uns am wenigsten verwundbar fühlen. Wenn jemand mit 200 oder noch mehr über die Straßen hetzt, dann fühlt er sich normalerweise ganz stark und unverwundbar. Und mit dieser Geschwindigkeit ein Unfall hinterlässt von dem Körper nur noch Hackfleisch. Oder ein bisschen einfacher gesagt, mit diesen Händen, mit denen ich gestern viele Karren Laub weggefahren habe und viel Gestrüpp und Unrat weggeräumt habe, hat ein ganz dünner Zweig von 2 mm mit ein paar Dornen gereicht, um mir den Finger aufzureißen. Das heißt, wir leben wirklich in einer verletzlichen Hütte, in einem Zelt. Der Geist, der nach den Sternen greift und der in Kontakt mit Gott treten kann, ist mit so ein Stückchen Metall, was man mit Geschwindigkeit in den Körper jagt, sofort aus dem Körper draußen. Ich denke, deswegen verdrängen die meisten Menschen diese Tatsache so sehr. Kann man sowohl in Kliniken als auch in Pflegeheimen sehen, wie Menschen sich klammern an diese Verbindung von Körper und Seele. Und das ist normal. Und deswegen sagt auch dieser Mann Gottes, wir sehnen uns mit dieser himmlischen, unzerstörbaren Behausung, die Gott für jeden bereitet hat, der glaubt, überkleidet zu werden, bekleidet zu werden. Warum sitzen wir eigentlich alle mit einigermaßen schicker Kleidern hier? Es ist warm genug, dass wir auch nackt sitzen können. Unbekleidet zu sein, macht unsere Verletzbarkeit nämlich komplett erlebbar. Kleines bisschen Stoff hier drüber, noch eine zweite Schicht und schon ist dieser nackte Mensch überkleidet, geschützt, hat Würde. Ihr Lieben, vielleicht macht uns dieses ganz praktische Beispiel einmal deutlich, was es heißt, mit der Herrlichkeit Gottes überkleidet zu werden, mit einer unzerstörbaren und ewigen Behausung für unseren Geist. Oder aber, und das ist die Hölle, nackt in Ewigkeit zu sein. Dass der Geist eines Menschen nackt bleibt. Wir hatten vor einigen Jahren mal einen gläubigen Mann hier, der eine lange Drogenkarriere hinter sich hat. Und dessen Umkehr zu Gott an dem Tag war, als er im Drogenrausch gestorben ist und diesen Ort begegnet ist. Diesen Ort der Hölle. Sein Weg mit Gott hat an dem Tag begonnen, als er gestorben war. Er ist im Drogenrausch gestorben und in der Hölle gewesen. Und er hat noch 10 Jahre später, wenn er erzählt hat, haben sich alle seine Haare gestellt. So grauenvoll war das. Denn er hat gesagt, ich bin diesen Tausenden oder Millionen Menschen begegnet und war selber einer von denen ohne Behausung. schreien, heulen.
Er war dort. Er ist in Drogen genau in dieser
Welt. Er ist wieder zurück.
The pale is not within, hat er erzählt.
Er hat das erlebt.
Hüll bedeutet, an einem Ort endgültiger und vollkommener Schutzlosigkeit zu landen. In Ewigkeit getrennt von der Gnade und dem Erbarmen und der Liebe Gottes. Der Apostel sagt, wir wünschen jetzt schon mit diesem endgültigen Schutz, mit dem Haus Gottes überkleidet zu werden. Und er sagt, obwohl das nicht geht, verlieren wir trotzdem nicht den Mut. Warum? Theologisch richtige Antwort gibt es selber. Weil wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Und nicht in dem, was wir sehen. Ich sehe immer noch meinen verletzten und verletzlichen Körper, der alle paar Stunden hungrig wird, der nach einem Tag einigermaßen ordentlicher Arbeit müde ist und wehtut. Und mit dem es auch immer wieder schwierig ist, diese Verbindung zu Gott zu festhalten, weil tausend andere Einflüsse auf uns einstürmen und uns gefangen nehmen wollen. Ist dann überhaupt eine Hoffnung zu Lebzeiten? Das ist keine rhetorische Frage, das ist eine ernsthafte Frage. Welche? Ah, das ist ja der Impuls, den wir versuchen. Aber wie geht das? Wie kann ich das umsetzen? Das ist die Wirkung. Aber ich will wissen.
Das heißt, mit welcher Motivation?
Na, mit welcher Kraft?
Mit Motivation.
Haben wir die?
Durch Gott, der uns zum Ziel gebracht hat.
Bitte?
Der uns aber eben das vorbereitet hat, ist Gott, der uns das Unterfangen des Geistes gegeben hat.
Das ist der Schlüssel. Das sind. Unterpfand ist ein Wort, das verstehen wir fast nicht mehr, oder die meisten, denke ich. Was wäre das, die moderne Übersetzung? Frage ich die Deutschen. Was bedeutet Unterpfand?
Anzahlung,
genau. Das ist das. Genau, das ist mehr als Garantie. Anzahlung ist, ich habe Anspruch auf eine bestimmte Summe. Und ich kriege vorneweg einen Teil dafür als Beweis, als Garantie, dass mir alles gehört. Was heißt Unterpfand des Geistes?
Das Bild, glaube ich, zusammen. Der Geist. Wir haben das Siegel des Friedens.
Also Gottes Geist haben wir schon bekommen. Und der sagt uns und zeigt uns und hat uns immer wieder festgemacht, dass es was anderes gibt. Die Festigkeit.
Also, wenn Gottes Geist in uns wohnt, ist er die Garantie dafür, dass alles, was Gott versprochen hat, auch noch zusätzlich sich in uns gestaltet. Also, Gott selber durch seinen Geist ist die Garantie für alles, was er versprochen hat. Ich habe am Anfang der letzten Woche an einer Trauerfeier von meinem Cousin teilgenommen, der junge ist, als ich gestorben ist. Und ich habe das meiner Familie schon gesagt, das war die grausamste Trauerfeier, die ich bisher in meinem Leben überhaupt erfahren habe. Die Frau von meinem Cousin war nicht gläubig und hat dann die Trauerfeier an eine Rednerin übergeben, die so esoterisch drauf war, dass ich 20 Minuten lang kämpfen musste, nicht laut zu schreien, hör auf mit diesem Scheiß. Von Tränen und Regenbogen und Schmetterlingen, allen möglichen Scheiß hat sie. Und hat große Gedichte über die Tränen erzählt und 5 Minuten später war sie im Vortrag dort, dass man nicht weinen soll. Und Gott hat mir vorne ein Wort gegeben und ich durfte das Gott sei Dank wenigstens dann beim Trauerkaffee weitergeben, auch um meine wirklich traurigen, gläubigen Verwandten zu trösten. Und mir selbst ist dieses Wort so außergewöhnlich kraftvoll geworden. Aus dem Römerbrief Kapitel 8, da steht im Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wer was zu schreiben hat, streicht es sich diesen Vers an. Das erste Wort heißt wenn. Wenn. Und an dieser Stelle müssen wir uns prüfen. Das ist also kein Automatismus, dass jemand, der getauft wurde oder der irgendwann mal Kontakt mit Christen hatte, automatisch Wohnung für Gottes Geist ist. Wenn der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Wann wohnt er in uns? Die ganz einfache Sache. Gott sei Dank. So kriegen wir ihn. Das sagt Lukas 10. Woran kann man es erkennen, dass er in uns ist?
Die Taufe war sein.
Das stimmt. Wobei nicht die Taufe das Medium ist, sondern der Name. Getauft auf seinen Namen stimmt, aber der Schlüssel ist der Name. Sagt uns nämlich Kapitel 10.
Wenn wir Jesus bekennen,
als genau. Kapitel 10, Vers 9.
Wenn du Jesus mit deinem Munde als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Boden auferweckt hat, wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. Ihr Lieben, ich sage das als wirklich eine gute Botschaft für den heutigen Tag. Ob du aufgewachsen bist als Christ, orthodox oder freikirchlich, als Moslem, als Heide, als Ungläubiger, völlig egal. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dass er heute lebt, dann hast du ihn. Denn das ist der Sinn der Taufe, dass du auf seinen Namen getauft wirst und damit öffentlich auch bekennst. Und deswegen, wenn jemand als Baby oder als Kind getauft wird, ist irgendwann die Frage, dass er das annimmt und mit seinem Herzen glaubt, dass er wirklich mit dem Lebendigen ist verbunden. Und das wird dann bei der Firmung oder Konfirmation oder bei solchen Gelegenheiten wiederum öffentlich werden. Was damit leider nicht für jeden gleichzeitig erfassbar ist, weil das leider ein Stück aus der kirchlichen Verkündigung beiseite genommen wurde, ist diese gewaltige Würde, die damit verbunden ist. Gehören wir zu Christus, sind wir teilhaftig geworden seines Geistes. Und der hat die Macht, in Klammern, die hat er bewiesen, dass nämlich der Gekreuzigte auferstanden ist und lebt. Dass, wenn er in uns wohnt, wenn wir in unserem Körper ihm den Raum geben, dass er dieses zerbrechliche Zelt mit ewiger Herrlichkeit übergreifen. Der Apostel war sich dessen vollkommen bewusst. Und deswegen sagt er, sei es, dass wir überkleidet worden sind, in Klammern, was wir ja noch nicht sind, oder nicht. Wir gehören ihm schon jetzt und tun seine Werke. Ich sage das als jemand, der schon Jahrzehnte auf diesem Weg ist. Es ist die tägliche Quelle meiner Freude. Wenn auch dieser Körper, der ja nicht der mächtigste ist, noch der Vergänglichkeit unterworfen ist, so ist doch durch das Innewohnen des Heiligen Geistes die Garantie gegeben, dass dieses Leben in der Gegenwart Gottes einen ewigen Bestand, eine ewige Fortsetzung hat. Sodass, wenn wir jetzt draußen die Bäume sehen, das Leben weitgehend daraus gewichen zu sein scheint. Aber es ist verborgen und wird zu seiner Zeit wieder. Und das eben muss uns am Ende dieser Jahreszeit im Blick auf das Ende oder die Begrenztheit unserer Lebenszeit, aber auch im Blick auf das sich nähernde Ende dieser Weltzeit mit Freude, Sicherheit und Stärke ausrüsten. Dass wir nicht aufhören, in der Kraft des Heiligen Geistes Gutes zu tun. Der letzte Vers aus unserem Text sagt, ich fange mit dem vorletzten an, also 2. Korinther 5, Vers 9. Deshalb beeifern wir uns auch, Also, bei Eifern heißt, sind wir fleißig. Egal ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Bei Eifer, ein Wort, was man heute auch kaum noch benutzt. Aber heute trainiert man den Eifer ab. Parkt Kinder schon vor Fernsehen, Video, Telefon. Alles Methoden, die unseren Eifer zerstören. Aber der Apostel sagte, wir beeifern uns. Egal in welchem Zustand, ihm zu gefallen. Die Bibel nennt das an anderer Stelle, dass der Geist Gottes uns treibt. Die meisten Kinder mögen das gar nicht. Hetz mich nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist die einzige Methode, wie wir überhaupt in Gang kommen. Gottes Geist treibt uns. Zu je wichtigeren Werken und je stärker. Eine der frühen Erwähnungen des Heiligen Geistes ist bei Simson. War noch ein junger Mann, das heißt, und der Geist Gottes fing an, ihn zu treiben. Also wenn du dich gehetzt fühlst, es ist nicht immer die bösen Arbeitskollegen, es kann manchmal der Geist Gottes sein. Um uns aus unserer Behäbigkeit einfach rauszuholen. Wozu? Zum Gutes tun. Es gibt auch andere. Es gibt auch Menschen, die werden von bösen Geistern gehetzt. Wenn sie nachts nicht schlafen können, überlegen sie, wem sie was klauen. Das ist mit Sicherheit nicht Gottes Geist. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfängt, was er in seinem Körper getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Und das finde ich wieder erstaunlich. Unser Körper, obwohl nur Zellcharakter, obwohl so leicht zerstörbar, hat doch diese gewaltige Fähigkeit, vor dem Richterstuhl des Christus Lohn zu finden. Wollen wir diese Woche nutzen, ihm wohlgefällig zu sein? Ich gebe wirklich nur Tipps, bei einem Gang mehr zu gehen. Eine Gelegenheit heute zu nutzen, statt zu sagen, kann ich morgen auch noch machen. Wir werden merken, wenn wir so leben, dass auch die Freude des Christus in uns immer mehr Raum gewinnt. Amen.